SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Wie hast du diese Wochen und Monate auf dem Weg zum Mauerfall am 9. November 89 miterlebt? Du warst ja wirklich vor Ort stationiert an einem wirklich sehr, sehr wichtigen historischen Ort in Prag.
Ja, also wir waren ein paar Wochen, nachdem Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon stand und diese entscheidenden Worte gesagt hat, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen Ihre Ausreise, und die Leute haben alle gejubelt. Also wir waren nicht am 30. September in der Botschaft, sondern wir sind am 2. November morgens angerufen worden, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass am 1. November die Visumspflicht für Flüchtlinge, also für DDR-Bürger, entfallen ist. Und so kam es zu einem Ansturm von Personen in der Westdeutschen Botschaft in Prag. Und das Auswärtige Amt hat sich an das Generalsekretariat vom DRK gewendet. Und über das Generalsekretariat ist diese Sache dann beim Landesverband Hessen gelandet. Und so ist unsere Gruppe aus dem Hochtaunuskreis dann am 2. November alarmiert worden. Wir haben uns getroffen beim DRK-Kreisverband in Bad Homburg. Abends noch, und schon um 20.45 Uhr ging es dann los gen Prag. Und wir waren dann vom 3. November bis zum 11. November, dem Tag unserer Rückfahrt, in der Botschaft in Prag und haben also am Anfang die Leute hautnah erlebt im Botschaftsgelände, haben Zelte aufgebaut für etwa 6.000 Bewohner, Gäste haben wir sie genannt, in der Botschaft, und haben die Leute eingekleidet, haben sie verpflegt. Und dann war aber auch recht bald nach unserer Ankunft die Grenze offen, so dass die Leute über Hof mit dem Zug weiterreisen konnten. Und da haben wir dann am Bahnhof in Prag gestanden und haben die Bahnfahrer begrüßt, haben ihnen Verpflegungspakete gegeben und haben sie auf die Weiterreise nach Hof geschickt. Das war dann so ab dem 4. November. Und ich entsinne mich noch ganz deutlich auf der Hinreise, dann war ja kein Visum beantragt. Wir hatten alle keine Einreisepapiere für die Tschechoslowakei. Und so mussten wir also an der Grenze unseren Pass abgeben. Die haben wir dann ein paar Tage später wiederbekommen in der Westdeutschen Botschaft. Und in der Zeit, wo wir dann in Prag unterwegs waren, waren wir sozusagen papierlos. Und die tschechoslowakische Regierung hat natürlich versucht, den Zugang zum Botschaftsgelände zu beschränken und hat also Straßensperren aufgebaut, um den ostdeutschen Besuchern der westdeutschen Botschaft das wirklich schwer zu machen. Und mir ist noch besonders in Erinnerung, dass wir an Straßensperren gekommen sind, und ich habe meinen Rotkreuzausweis vorgewiesen, und da stand drauf in drei oder vier verschiedenen Sprachen, unter anderem auch einen in Russisch: Der Inhaber dieses Ausweises steht unter dem Schutz der Genfer Abkommen. Und so bin ich dann also durch die Stadt gelaufen und durfte auch wieder zurück zum westdeutschen Botschaftsgelände. Und in der Botschaft selbst waren am Anfang wirklich gute Zustände, aber es hat dann angefangen zu regnen, und wir waren heilfroh, dass wir die Leute in Zug setzen durften, weil es war klar, wenn dieser Einsatz da vor Ort mit dieser Menschenmenge noch viel länger hätte dauern müssen, dann hätten wir bestimmt Krankheiten in die Unterkunft reinbekommen. Und von dem 4. November an 1989 sind wir dann am Bahnhof gestanden und haben die Menschen sozusagen von einem Zug zum anderen begleitet und haben mir erklärt, dass sie jetzt nach Westdeutschland reisen dürfen.
Wahnsinn. Das muss ja ein erhebendes Gefühl sein, wenn man Menschen, die 40 Jahre lang eingesperrt waren in ihrem Land, dann so eine Nachricht mitgeben kann.
Ja, das ist auch für mich persönlich was ganz Wichtiges, denn meine Mutter wurde in Königsberg geboren, und ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre mein Leben wohl geworden, wenn sie das nicht geschafft hätte, aus Königsberg rauszukommen und ich als russischer Junge aufgewachsen wäre. Und deswegen habe ich schon auch in jungen Jahren immer sehr mitgefühlt mit den osteuropäischen Ländern. Ob das jetzt die Tschechoslowakei war oder Polen oder die baltischen Staaten noch viel mehr, ne, weil die ja ganz nah dran sind an der Enklave Kaliningrad. Und so war das für mich eine tolle Sache, an so einem entscheidenden Moment der deutschen Nation dabei sein zu können und wirklich praktisch Hilfe leisten zu dürfen.
Ja, wie war deine Gefühlslage, als du dich auf die Reise gemacht hast nach Prag, und wie hast du vor Ort die Menschen erlebt, und du hast die Zustände schon angesprochen, aber wie war das Gefühl vor Ort?
Ich war sehr aufgeregt natürlich. Ich war interessiert zu sehen, wie die Lage wohl sein könnte, und ich war total begeistert, wie die Menschen da vor Ort uns geholfen haben. Wir mussten ja in relativ kurzer Zeit eine große Zeltstadt aufbauen im Garten des Botschaftsgeländes für etwa 4.500, 5.000 Besucher der Botschaft. Der Rest der Leute war im Botschaftsgelände selbst untergebracht. Also mit untergebracht, die haben dann teilweise auch auf den Stufen der Treppe geschlafen, um überhaupt irgendwo unterzukommen. Und ich war sehr angetan von den Menschen und von ihrer Freude, jetzt da sein zu können und aber auch helfen zu können und uns zur Hand zu gehen. Denn wir waren ja nur etwa 35 Rotkreuzhelfer, die aus Westdeutschland damals nach Prag in die Botschaft gereist sind.
Ja, und als es dann klar war, dass die Grenze aufgehen konnte und Menschen ausreisen konnten, wie hast du es miterlebt?
Es war gegen Ende unseres Einsatzes. Wir sind ja am 11. November schon zurückgefahren. Und wie du weißt, ist die Grenze am 9. November aufgegangen, ne? Wie Egon Krenz da gesessen ist und gesagt hat, jetzt darf man also ausreisen, auch innerdeutsch ausreisen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt eingeladen von dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland zu einem Abendessen in einem recht guten Lokal in Prag. Und dort hat uns die Nachricht nicht vom Mauerfall, aber von der Öffnung der Mauer erreicht. Und wir waren natürlich alle total begeistert, weil wir wussten, dass diese Reise für viele Menschen überhaupt nicht geplant war, dass das teilweise auch Familien auseinandergerissen hat. Eine Sache ist, eine Frau war kurz vor der Entbindung und wollte jetzt unbedingt in den Zug. Wir konnten sie aber davon überzeugen, dass sie doch mal wartet und bis das Kind dann im Botschaftsgelände entbunden wird. Und das war richtig gut zu sehen, dass unsere Anwesenheit da jetzt nicht mehr nötig war als Rotkreuzhelfer, sondern dass jetzt quasi die Menschen von sich aus in den Westen reisen konnten und auch in den Osten und wussten, sie können wieder zurückkommen. Also es war ein total erhebendes Gefühl. Ja. Und auch halt jetzt ganz abgesehen von dem Rotkreuz-Einsatz habe ich immer darauf gehofft, dass es diese Wiedervereinigung geben könnte, die ja dann nachher zustande kam. Und für mich war das eine Bestätigung meiner Einstellung zu dem Zeitpunkt, dass wir das nicht hätten aufgeben dürfen und aufgeben sollen. Denn es gab ja durchaus auch Politiker in Deutschland, die dem zugeredet haben, wir müssten das eigentlich abschreiben.
Ja, und so der Glaube schwand dann ja auch bei einigen nach so vielen Jahren des Probierens, Versuchens, und letztendlich waren ja auch eigentlich alle davon überrascht, wie schnell und vor allem auch, dass es friedlich dann so schnell über die Bühne ging und es dann auch kein Zurück mehr gab und die Fluttore offen waren. Du hast gerade gesagt, Entbindung auf dem Botschaftsgelände. Also hattet ihr eine Entbindung? Hast du sie betreut? Hatte die eine Betreuerin da? Wie viele Kinder sind geboren worden auf dem Gelände? Erzähl.
Weiß ich jetzt nicht genau, ob noch andere geboren wurden, aber ich weiß von unserem Einsatzleiter, der am Bahnhof war und der diese Frau mit Engelszungen beredet hat und ihr gesagt hat, es wäre wirklich nicht gut, sich jetzt in den Zug zu setzen, denn das war ja schon eine einigermaßen lange Zugreise und die Entbindung war schon überfällig, also es war schon mehrere Tage über den eigentlich gedachten Entbindungstermin drüber hinaus, und so hat er sie dann mit dem Rotkreuzwagen zurückgebracht ins Botschaftsgelände. Ob das Kind jetzt dort geboren wurde oder nicht, kann ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube nicht, dass sie in dem Zustand war, noch groß zu reisen, und ich denke mal, dass das Kind dann wahrscheinlich in dem Botschaftsgelände zur Welt gekommen ist. Muss dann alsbald, nachdem wir abgereist sind, am 11. November gewesen sein.
Ja. Nach der Feier, es war ja unfassbar, die Freude, diese Bilder sind natürlich um die Welt gegangen, vor allem auch natürlich vor allem aus Berlin. Aber generell nach dieser Feier kam ja auch eventuell der Kater. Sprich, wie stellt man sowas an, so ein Großprojekt in einem Ausmaß, was es vorher noch nie so gegeben hat? Zwei nicht nur Länder, sondern auch unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Völker, die unterschiedlich erzogen wurden. zusammenzubringen. Und es ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht ohne Probleme über die Bühne gegangen. Und da kann man, glaube ich, auch niemandem einen großen Vorwurf machen, weil das ja wirklich eine absolute Mammutaufgabe war, diese zwei Systeme zu verbinden und dieses Volk wieder zu vereinen. Wie hast du das erlebt, diesen vermeintlichen Kater nach der Feier in den Jahren danach, Stichwort die blühenden Landschaften, die Kohl versprochen hatte? Wie hast du die Nachwendezeit erlebt?
Ich habe es eigentlich recht positiv gesehen. Nun bin ich halt auch im Westen Deutschlands, habe ich gelebt, ja, und habe gesehen, was wir für Anstrengungen unternommen haben, den Menschen dort zu helfen, und dass wir gar nicht so weit auseinander waren. Das habe ich erlebt, wie ich im Frühjahr 1988 mit der Stadtjugendpflege in Friedrichsdorf zu einer Reise aufgebrochen bin, damals noch in die DDR. Und da hatten wir natürlich auch einen Reiseleiter von der FDJ bei uns. Und wir waren eingeladen, in der Universität in Jena mit den Studenten dort zu reden. Und da haben wir schon gemerkt, das ist gar nicht so viel anders. Die wussten alle schon, dass das, also dieser feste Griff, den die Regierung im Osten Deutschlands auf ihre Bevölkerung hatte, so nicht mehr weitergehen kann wegen Michail Gorbatschow und Glasnost und Perestroika. Also die Despektierlichkeit, mit der die jüngeren Menschen in der DDR mit ihrem FDJ-Menschen umgegangen sind, hat mir damals schon gezeigt, das kann nicht mehr lange halten. Und von der Einstellung und von dem Denkweise war das nah beieinander. Wir wollten Freiheit, wir wollten reisen können, wollten einander begegnen können und uns da austauschen können. Und das war über so viele Jahre nicht möglich oder schwer möglich, sage ich mal. Ja. Und ja, klar, ist so eine Riesenaufgabe nie einfach, und die blühenden Landschaften schwierig. Aber ich meine, der Kanzler musste dann wahrscheinlich den Menschen auch Mut machen, dass so eine einmalige Gelegenheit nicht liegen bleibt, weil jetzt irgendwelche Leute groß Bedenken haben. Ich weiß nicht, was passiert wäre mit der Wiedervereinigung, wenn es damals schon die Social Media gegeben hätte und jeder sich so in der Bubble aufhält und nur seine Sichtweise sieht, ja. Ich glaube, es war richtig gut, dass das so früh passiert ist und nicht jetzt erst.
Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, wie sowas eventuell gescheitert wäre an Social Media und an diesen Echo Chambers und diesen Bubbles. Da hast du vollkommen recht. Und auch der, also ich glaube, Angela Merkels, ja, wir schaffen das, zu Kohls blühende Landschaften, sind, glaube ich, zwei Sätze, die aus einer Notsituation und aus einem Ist-Zustand geboren wurden, wo man einfach dann vielleicht sagen, den Menschen, also diesen Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern dann auch zusprechen kann, naja, das ist auch deren Aufgabe, so etwas zu verkaufen dem Volk und da Hoffnung zu schaffen, anstatt vielleicht einen Pessimismus an den Tag zu legen.
Ja, war unbedingt notwendig. Die Frage allein, wie werde ich meine Rente verleben können für diejenigen, die kurz vor der Rente standen im Osten Deutschlands, ja? Wie mache ich das? Wie bekomme ich das hin? Also da muss ich sagen, da wäre es fatal gewesen, wenn die Menschen keine Hoffnungsschimmer gehabt hätten, ja? Und vor dem Hintergrund war das, denke ich, schon der richtige Weg, und es auch so schnell über die Bühne zu bekommen, damit sich noch die Verbündeten im Westen oder auch im Osten zweite Gedanken darüber bekommen und nochmal drüber nachdenken, ob es das wirklich ist, was sie wollen. Das war ja ein recht kleines Zeitfenster, sage ich mal, wo das überhaupt nur möglich war. Und das hat die Regierung da schon richtig eingesetzt. Wo ich vielleicht Bedenken sehe, ist, dass es aus dem Westen her etwas zu einfach eingeschätzt wurde, ja, weil das schaffen wir schon und blühende Landschaften. Und dass auch im Osten die Mentalität nicht da war, sich um vieles auch selbst zu kümmern. Da war man halt einfach gewohnt, dass einem gesagt wird, was man tun soll. Und das war nicht ganz einfach, diese Umstellung. Und natürlich hat es auch direkt nach der Wiedervereinigung Schwierigkeiten gegeben, weil jede Menge Arbeitsplätze erstmal weggefallen sind und die Leute plötzlich keine Arbeit mehr hatten und die jüngeren Menschen natürlich dann sich aufgemacht haben in den Westen und versucht haben, da ihr Glück. Und ich bin heilfroh, dass es jetzt mittlerweile wieder nach Weihnachten ist, das habe ich gesehen, im Osten so Weihnachtsmärkte gibt, wo die Menschen, wenn sie ihre Familie besuchen zu Hause, von den Firmen umworben werden, um wieder zurückzukehren, die Jüngeren. Und das ist der richtige Weg. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die im ersten Moment sozusagen da weggegangen sind, sich Gedanken machen, was sie für ihre Heimat tun können und auch wieder zurückkommen und mitarbeiten an dem weiteren Aufbau.
Ja, und ich glaube, das ist halt dieser Wegzug, den man ja auch niemandem verübeln konnte, gerade auch die jüngere Generation, in dieser politisch aufgeheizten Stimmung, dazu sagen, ich will hier weg, ich will was Neues probieren. Und dann sind natürlich die älteren Generationen auf der Strecke geblieben, weil die auch oftmals einfach auch ihr Leben hatten. Aber wie hast du das erlebt aus westdeutscher Sicht? Da ging es ja auch viel mit Ossi-Wessi, Stereotypen, Banter, das ging ja weit über, so wie man Englisch sagt, über Banter hinaus, sondern da ging es ja auch wirklich ans Eingemachte, Stichwort zum Beispiel Soli und Meckern und Nöhen auf beiden Seiten und so ein bisschen eine Ostalgie im Osten, bei Menschen aus dem Osten, dieses Gefühl, sich übers Ohr gehauen worden zu sein, Frust, kann ich noch stolz sein auf meine Herkunft, muss ich meinen Dialekt verstecken, werde ich im Zweifel als dümmer betrachtet, nur weil ich jetzt irgendwie aus Ostdeutschland komme, oder unfähiger oder faul, und dann natürlich auch im Westdeutschland dieses Meckern auf den Soli-Beitrag, irgendwann ist doch mal Schluss. Wie hast du das alles miterlebt, diese Debatten? Das ist ja heute leider vielleicht nicht mehr ganz so wild wie jetzt in den ersten Dekaden nach der Wende, aber heute ist es ja auch noch immer so. Ich meine, braucht man nur in die neuen Länder zu schauen.
Es hat wohl schon einige Politiker gegeben, die das als zweite Chance gesehen haben im Westen und die dann in den Osten gegangen sind. Ich weiß von unserem ehemaligen Bürgermeister, der dann Landrat war zu dem Zeitpunkt und der dann Landrat wurde im Osten Deutschlands, ja. Also es waren so teilweise auch richtige Besserwissereien, ja. Wir wissen es jetzt, wir zeigen es euch, wo es lang geht, und das ist nie kein richtiger Ansatz nicht. Und deswegen war ich auch heilfroh, wie ich das mal erlebt habe, relativ kurz vor der Wiedervereinigung waren wir mit unserer Rotkreuzeinheit in Schildow in Oranienburg und haben eine Kaserne der Nationalen Volksarmee hergerichtet für die Unterbringung von Sinti und Roma, die vor dem Ceausescu in Rumänien geflohen sind. Das war dann sozusagen der nächste Einsatz nach Prag quasi. Und da habe ich den Herrn Eppelmann erlebt. Der war damals Verteidigungsminister. Und es hat mir sehr imponiert, wie der Mann versucht hat, die Bevölkerung mit einzubeziehen und diesen runden Tisch, den die gemacht haben am Anfang, um wirklich auch die Meinung der Bevölkerung vor Ort einzufangen und mit einzubauen. Und das war der richtige Weg. Und da gab es schon Bedenken aus der Bevölkerung von Schildow, dass wir jetzt genauso viele Rumänen unterbringen, wie da mal am Soldaten waren von der Nationalen Volksarmee. Aber das hätten wir nach unseren Katastrophenschutzleitlinien gar nicht gedürft. Ja, das wäre nur mit 400 Leuten zu belegen gewesen, diese Kaserne. Und da wurde dann ja offen miteinander geredet und nach einem Konsens gesucht. Und das war gut so. Und das ist vielleicht später ein bisschen verloren gegangen, wenn die Leute, die es gewohnt waren, in Entscheidungspositionen zu sitzen, nach Ostdeutschland gegangen sind, um denen zu helfen, ja, in Anführungszeichen. Und das nicht ganz so richtig angefangen haben. Aber jetzt, so viele Jahre danach, würde ich sagen, reisen wir hin und her, sprechen miteinander. Ich war jetzt auch gerade wieder in Wittenberg gewesen wegen der Konferenz und habe dort eine Bekannte getroffen, die ich bei dem Reformationstag kennengelernt habe, Reformationsfest 2017 in Wittenberg. Da war ich für die deutschsprachige evangelische Kirchengemeinde in Wittenberg und habe beim Gasthaus Ökumene mitgemacht. Das war schön, sie wiederzusehen. Und wir waren da ziemlich schnell wieder auf einer Wellenlinie. Und ich glaube, dass das so, ja, wenn man mit den Menschen direkt spricht, gar kein großes Problem nicht ist. Aber wenn man halt über die Menschen redet, hüben wie drüben, dann wird es zum Problem.
Ja, und ich glaube, da müssen sich die Medien auch einen Schuh anziehen, dass da auch immer gern wieder Stereotypen hervorgekramt werden und auch natürlich in der Politik polemisiert wird. Und da hilft natürlich auch ein gerade aktuell herrschender Populismus in Deutschland wie auch in anderen Ländern, aber natürlich, jetzt bleiben wir in Deutschland natürlich auch nicht, weil dann natürlich solche Stereotypen dann auch helfen, wieder was anzufachen und Konflikte vielleicht auch wieder zu schüren, als sie beiseite zu legen. Hast du das Gefühl, dass die Menschen aus den neuen Ländern, aus der ehemaligen DDR missverstanden werden oder wurden?
Ich denke nicht, nein. Ich glaube, dass gerade auch die Menschen, die versucht haben, ihre Vertreter zu sein im Parlament, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben in Deutschland und dass man seine Abgeordneten oder Abgeordnete wählt und ihr dann auch sozusagen Dampf macht, wenn das nötig ist. Aber letztendlich sind es diejenigen, die im Bundestag mitentscheiden, dass die eigentlich einen recht guten Job gemacht haben, auch aus dem Osten kommend. Ja. Und ich habe im Moment ein bisschen das Problem, zu verstehen, wie Menschen, die 40 Jahre unter so einem Regime gelitten haben, so pro-Russland-freundlich sein können, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt gerade in den Nachrichten gehört über das Briefing des Bundestagsausschusses für Sicherheitsangelegenheiten. Da war im Prinzip drei Sicherheitsorganisationen, militärischer Abschirmdienst und so beteiligt, ja. Und die haben alle gesagt, was für eine schwierige Situation wir im Moment haben im Umgang mit Russland und dass das schwierig ist, unter diesen gegebenen Umständen mit dem russischen Regime, nicht unbedingt mit dem russischen Volk, aber dem russischen Regime, eine gerade Furcht zu zackern im Moment. Und das war alles mal auf einem viel besseren Weg und ich bedauere es sehr, dass das sich so entwickelt hat, aber das bedeutet, dass wir im Moment unsere Bürgerinnen und Bürger eigentlich schützen müssen vor diesem ganzen elektronischen Einsatz. Ich bin ja in dem Bereich unterwegs, ich bin Softwareentwickler und weiß, wie einfach es ist, einen Fehler zu machen als normaler Endanwender in einem Produkt und damit im Prinzip sozusagen der Fremd- und Schadsoftware einen Zugang zu erlauben auf dem eigenen Rechner, ohne dass man es merkt. Und da hat es ja selbst im Bundestag schon Fälle gegeben, wo man glaubt, zurückverfolgen zu können, dass das aus russischer Feder stammt, diese Schadsoftware. Und da fällt es mir schwer zu verstehen, wie die Menschen im Osten so große Sympathie haben können für ein anderes Volk, das sie so lange unterdrückt hat. Ja, das muss ich schon sagen.
Danke dir für deine Zeit.
Gern geschehen, freut mich.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.